Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hi Löwenfans, willkommen zu Folge 55 des Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute freuen wir uns über den Comebacker des Jahres mit einer ganz besonderen Geschichte. Willkommen zurück, unsere Eins, Michael Appelgren.
Schön, wieder hier zu sein, ja.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wer noch mal reinhören möchte, du bist ja nicht zum ersten Mal unser Gast, dann kannst du reinhören in Folge 3 und Folge 39. Wir legen direkt los, ne, wenn ich so auf die Uhr gucke.
Ja, ich war nur eine Stunde zu spät. Das war auch nicht mit Absicht. Ein paar Sachen ist leider dazugekommen, Training irgendwo anders, bla bla. Aber jetzt bin ich hier.
Ja, wenn ich auf jemanden gerne eine Stunde warte, dann bist du das, Apfel. Danke. Das weißt du doch auch.
Gleich was.
Es geht sofort los.
Löwen aktuell.
Apfel, wir müssen natürlich noch mal einmal über das letzte Heimspiel gegen Hamburg reden. Auch wenn es schwer fällt. Das war leider wieder das Gesicht unserer Mannschaft, das wir also gar nicht sehen wollen. Wie erklärst du dir als Spieler, der jetzt auch schon so lange bei den Löwen ist, einen solchen Auftritt?
Ja, es ist schwierig zu erklären, weil ich fand ja davor, dass wir einen guten Weg waren. Wir haben ja, finde ich, eine andere Mentalität hingekriegt, dass wir nicht diese, ja, was sagen, diese Leistungsschwankungen so ganz tief hatten, wie vielleicht im Hinrundearbeit. So ein Spiel tut ja natürlich sehr, sehr weh, weil allerdings ist es ja auch schwierig zu erklären, aber das ist immer so schwierig nach vor einer so Nationalmannschaftspause, denke ich, dass viele Spiele so ein bisschen sich bereits sich davor und dann vergisst man ein bisschen, nicht mit Absicht, aber dann wird ein bisschen Fokus da verlegt, hin und her, aber ich finde ja trotzdem, am Ende soll man professionell genug sein, auch wir als Profisportler mit das und mit viel Erfahrung auch davor, aber es ist, wie es ist, wir können leider nicht das Spiel ändern, aber nicht gut genug.
Also wir hatten so ein bisschen das Gefühl, oder man hatte das Gefühl, dass ihr vor allen Dingen Mitte der zweiten Halbzeit ja dann auch irgendwann so ein bisschen aufgesteckt habt. Also das war dann so, ja, nicht mehr so richtig der Biss da war, nicht mehr so richtig gekämpft wurde. War da auch vielleicht war es dann auch der eine oder andere Nackenschlag zu viel?
Ja, also ich weiß nicht, ich fand, wir haben ein gutes Spiel gegen Flensburg davor gemacht.
Voll, absolut.
Und da ist ja irgendwie das ist ein bisschen Erleichterung, dass wir gut gespielt haben und dann vielleicht hat man gedacht, ja, jetzt geht es läuft es auch ein bisschen aus von sich selbst gegen Hamburg und wir haben ja die wieder wie den Rückspiel unterschätzt, finde ich, und da haben wir gedacht, das wird leichter, als wir gedacht haben. Und man muss auch, glaube ich, jedes Spieler muss da sich ein bisschen hinzwingen, dass man auch die Fokus findet. Und ab und zu ist es nicht einfach, aber man muss das lernen, damit sich umzugehen. Ja, heute habe ich nicht so viel Kraft wie letztes Spiel in Flensburg oder ich bin nicht so gut drauf heute oder ich weiß, dass ich was nächste Woche was vorhabe in der Nationalmannschaft. Dann muss man sich trotzdem in diese Fokus hinzwingen und alles dafür geben. Und dann denke ich, dass wir davon lernen können und ja. Es ist, wie es ist, aber eigentlich.
Ljubo hat sehr deutliche Worte gefunden in der Pressekonferenz, in der Presse insgesamt. Ist er auch so deutlich in der Kabine geworden nach dem Spiel?
Sehr. Völlig rechtfertig auch. Da muss man oder wir wieder anerkennen, dass wir als Mannschaft das besser hinkriegen müssen. Und es ist eine irgendwie erstaunlich, finde ich, ab und zu wieder als du bist Spieler dabei und das sowas wiederholt, weil das tut auch sehr weh. Es tut mir, tut alle Spieler weh, dass man so ein Spiel verliert und ja.
Wie habt ihr danach trainiert? Man weiß ja, Ljubo ist ja eh schon ein Schleifer, sagen wir in Deutschland. Also einer, der beim Training alles abverlangt. War das Training danach noch mal ein bisschen härter? Oder habt ihr überhaupt so viel danach noch trainiert? Weil dann war ja dann auch Länderspielfenster.
Genau. Das ist ja, wir müssen ja schaffen, aber da bringt ja also nicht so viel, uns da kaputt zu machen oder irgendwie. Wir haben ja auch danach jetzt Regeneration und versuchen uns wieder aufzubauen. Ich denke, dass wir viele Sachen besprechen werden, jetzt wenn alle wieder zurück zusammen sind ab nächste Woche. Jetzt sind wir wenige Spiele da. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein Spiel, man muss das isolieren. Ich finde, da taktische Gründen etc. war es ja nicht die große Problem, unsere Einstellung und unser irgendwie Wille und Kraft hat ja gefehlt. Und da gibt es so Basics, die wir besser hinkriegen müssen.
Aber ist es auch vielleicht irgendwo natürlich auch ein Problem, dass für uns in keine Richtung mehr was geht? Also ist es so ein bisschen auch ein Problem, wenn man so kein richtiges Ziel mehr vor Augen hat? Klar willst du jedes Spiel gewinnen. Also das soll ja, du weißt, was ich meine, bestimmt.
Ja, ja, genau. Eigentlich muss man sich dann individuell dann Ziele vornehmen. Ne? Und ich finde, ich habe es auch vorher und nach ein paar anderen Spielen jetzt gesagt, wir müssen auf jedes Spiel isolieren und versuchen, es besser zu werden. Und vor allen Dingen ist es ja auch, ja, diese Saison kann sich vielleicht nicht so viel bewegen, aber wir müssen uns aus der Mannschaft zur nächsten Saison ein bisschen vorbereiten. Und ich glaube, das müssen wir noch vielleicht härter integrieren von den vielen Spielern, die noch hier sind. Ne? Und dann denke ich, dass wir mal ein kleines Durchstückchen für sich selbst auch, ich weiß, zum Beispiel für mich ist ganz wichtig, dass ich jetzt Schritte mache in die richtige Richtung. Aber da glaube ich, wir als Mannschaft und wie gesagt, die Spieler, die noch hier sind, dass wir daran arbeiten, besser zu werden und für die nächste Saison und für die Zukunft.
Das nächste Spiel haben wir am Donnerstag. Heimspiel gegen Stuttgart, praktisch heute in einer Woche. Also heute ist Donnerstag, wir zeichnen auf und am Donnerstag auf und erscheinen dann morgen am Karfreitag. Stuttgart wird auch um jeden Zentimeter kämpfen. Für die geht es gegen den Abstieg. Da müssen wir aber natürlich ein ganz anderes Gesicht zeigen als gegen Hamburg. Aber das Hinspiel haben wir gegen Stuttgart auch verloren.
Genau, und da jetzt wieder sehr gute Test und Probe für uns, wie wir das jetzt umsetzen, ne? Was wir der Erfahrungen jetzt gemacht habe, wie gegen Hamburg, wie du gesagt hast, wir haben auch hinspringen in Stuttgart in den Art und Weise, finde ich, wie wir gegen Hamburg auch verloren haben, das Gleiche. Und ich denke, da wird das super Test für uns. Aber ich muss sagen, das ist wieder, wir spielen gegen Stuttgart zu Hause. Wir müssen auch zeigen, ein bisschen Körpersprache, ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen Überzeugung auch, dass wir mit unseren Fans auch wieder aufstehen können.
Schauen wir mal auf die Liga insgesamt. Kampf um Europa ist extrem spannend, genauso wie auch der Kampf gegen den Abstieg. Wie verfolgst du die Liga so im Gesamten? Schaust du nur auf die Löwen oder guckst du auch ein bisschen, was insgesamt so geht?
Ja, jetzt gucke ich insgesamt. Zwischendurch ist es hart, dann die Bälle anzuschauen, weil es mir ein bisschen weh tut, wenn ich sehe, wo wir stehen. Wir haben natürlich andere Erwartungen. Aber es ist ja so, ich finde, ich bin ja ein bisschen Handball-Nerd. Ich gucke ja auch so viele Spiele wie möglich. Vor allem jetzt Bundesliga, wenn ich bin ja sehr lange her und man verfolgt auch die ein paar einzelne Spieler, die Entwicklungen und wie die Mannschaft sich entwickelt. Und ich finde es, ich gucke mehr oder weniger jeden Tag an die Bälle an.
So schlimm wie Nikola Jakobsen? Also bei dem ist er ja, der guckt ja 5-6 Spiele gleichzeitig.
Genau, aber Nikolai mag das auch gerne so posten, dass er zeigen, ne? Dass
oder?
Dass er ein Schaffer ist. Aber nee, nicht so in der Art und Weise. Ich habe nur einen Schirm, aber ja.
Aber du hast recht, er postet ja auch immer nur die ersten zwei, also du siehst immer, die Spiele sind immer so in den ersten 2-3 Minuten, wahrscheinlich macht er danach alles aus und guckt gar nicht weiter.
Nikolai ist ja auch von seinem Beruf, er ist ja Nationalmannschaftstrainer, er muss ja auch viele Spiele gucken und seinen Spielangriff haben. Aber der hat ja auch seitdem, glaube ich, viel Handball geguckt. Und ich denke, das ist für uns Handballer auch wichtig, viele Spiele anschauen. Und zum Beispiel, ich muss sagen, ich lerne viel von anderen Torhütern, was sie da zum Beispiel auch anschauen können und da mitnehmen. Und dann ist es ja, ich mache ja vor jedem Spiel Videoanalyse. Und wenn du normal in den Alltag auch Spiele anschaust, siehst du auch die Spiele, dann kannst du auch das ein bisschen Sachen sehen, lernen und davon profitieren. Aber es macht mir auch einfach Spaß, Handball zu gucken.
Was sind denn deine Tipps dieses Jahr? Meister ist wahrscheinlich schon vergeben.
Ja, ich denke, Magdeburg ist ja dieses Jahr auf einer anderen Ebene, obwohl ihr auch gegen Kiel jetzt verloren habt dann zu Hause, hat mir da ein bisschen menschlich gezeigt. Aber ich denke, der Kampf dahinter wird ja ganz interessant mit den Kieler und den Berliner. Schwierig einzuschätzen, genau, wie da abläuft, aber ja.
Ja, sie müssten ja theoretisch einen ähnlichen Einbruch erleben wie wir 2018. Also unmöglich ist das nicht. Also ich glaube, Flensburg weiß heute noch nicht, wie die 2018 Meister geworden sind.
Nee.
Passieren kann das. Handball ist ein Kopfsport.
Ja.
Dahinter, wenn wir jetzt mal sagen, also Magdeburg wird ja auf jeden Fall in die Champions League gehen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Wer wird der zweite Club sein, der dahinter? Also sehen wir vielleicht sogar die letzten 10 Jahre, glaube ich ungefähr, waren es eigentlich immer Flensburg und Kiel. Und dann noch, es gab ja eine Zeit lang noch den dritten Platz, dann waren wir ja noch mit dabei. Aber Flensburg und Kiel, die spielen, glaube ich, durchgehend seit sehr, sehr langer Zeit. Glaubst du, dass sogar beide nicht in die Champions League kommen?
Ja, es ist schwierig. Das wäre echt eine Überraschung, wenn man auch vor der Saison das so sehen würde. Aber kann passieren. Das ist ein bisschen abhängig jetzt von, glaube ich, letzte zwei Monate jetzt mit Kader, wer, welche Spieler verletzt sich, welche können sich fit halten. Und jetzt ist es eben kritisch, finde ich, Ende der Saison. Es war schon ein anstrengendes Jahr für vielen. Also Flensburg, Kieler, also viele von Nationalmannschaftsspielen haben auch Olympische Spiele gespielt, durchgespielt und davon kann vielleicht eine Berliner zum Beispiel profitieren.
Es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend, natürlich auch in Sachen Klassenerhalt. Was glaubst du, für wen wird es da eng?
Spannend ist es auf jeden Fall. Also meine Lübecke sind ja jetzt da ganz unten, obwohl es auch ein bisschen bewegen können. Wir haben ja vorher über Stuttgart in unserem nächsten Spiel gesprochen. Aber ich denke trotzdem, dass die Minder Lübecke da, die da Nachbarn das über das spielen würden.
Für Ostwestfalen als Handballhochburg natürlich richtig bitter, wenn das so kommen sollte. Aber ich glaube auch, dass die anderen dann doch auch nochmal konstanter sind als die beiden. Genau. Du hast sicher ja auch die Entwicklung der letzten Zeit in Sachen Transfers verfolgt. Viele Stars zieht's nach Skandinavien. Wie siehst du das? Müssen wir uns da in der Bundesliga Sorgen machen?
Ja, also mit Niklas Landin war ja echt eine Überraschung. Man hat das ja nur kurz davor als Gerücht gehört. Ich habe ja auch ihn nicht so erwartet, muss ich sagen. Der ist von Gefühle ist ja eine Kieler geworden eigentlich und wie er da spielt. Aber ist ja halt... auf einer Seite ist es schade, obwohl ich denke, für den skandinavischen Handball kann es gut sein. Also mit so einer Mannschaft haben wir Aalborg jetzt mit Mikkel Hansen, mit der Niklas Sandin, die echt eine Superstar sind. Obwohl Mikkel jetzt auch vielleicht nicht so durchspielen kann wie früher, aber ist ja trotzdem ein Riesenname. Sorge machen für Bundesliga vielleicht, ja, aber kommt auch darauf an, was für Spieler hier hinkommen. Und ich denke, kann auch sein, jetzt kleine Generationswechsel, ne, von diesen Superstars. Also mein Jahrgang, ich bin ja 89er, ich werde auch dieses Jahr 33, obwohl ich es nicht so richtig glauben kann, aber wir sind ja auch nicht mehr super.
Wir können es auch nicht glauben, Apfel. Du siehst aus wie 28.
Ja, mit meinem Schnurrbart und meinem Käppchen, ne?
Die Leute sehen es ja nicht, wie du aussiehst. Das ist ja wirklich, ich werde gleich mal ein Bild posten. Darf ich, oder?
Klar. Ich versuche mich jung auszusehen und noch so kindisch mit so einer Dunkin' Donuts Mütze.
Ich wollte gerade sagen, du hast eine Dunkin' Donuts Mütze auf und mit diesem Headset siehst du aus wie jemand, der im Drive-In von Dunkin' Donuts arbeitet.
Ja, vielleicht mein Job nach der Karriere, ne?
Aber ich finde es total witzig. Der Andi Schmid, der ist ja auch eine Zeit lang immer mit diesen Radfahrermützen rumgelaufen.
Ja, sieht auch gut, kann er auch tragen.
Ja, man kann immer sagen, das kann man doch tragen.
Ja.
Ja, aber ich glaube, keiner hat den Mut, euch zu sagen, dass man das nicht tragen
kann. Ich habe schon gehört, aber mir ist das scheißegal.
Ja, ich finde es tatsächlich lustig, weil das, ja mein Gott, vor allem, es ist ja jetzt heute kein Gala-Event. So, man kann ja auch einfach mal, aber auch eine Jogginghose an. Mhm. Ja, und komplett Kord. Was du vielleicht nicht weißt, Kord ist in Deutschland eigentlich Lehrern vorbehalten. Mhm. Das ist quasi Lehreruniform.
Genau, also in der alten Zeit war es auch schon in Schweden ein bisschen. Aber ich habe es seit, meine Mutter hat mir das als Kleiner angezogen, irgendwie hatte ich auch so Verknüpfung, so als Kindheit, und habe ich diese beide Teile gefunden. Ich habe ja, muss ich kaufen, wieder anzuziehen.
Sieht echt geil aus. Das mit dem Schnurrbart, ist das jetzt vorübergehend oder bleibt das?
Ach, keine Ahnung, ich habe es vorgestern und gestern noch ein bisschen nachgemacht, noch nachrasiert. Das war einfach nur ein neuer Look irgendwie. Das passt.
Ich bin auf jeden Fall total Fan. Weil ja, machen wir eigentlich normalerweise im November, oder? November. Genau. Aber jetzt sag mal, es steht ja auch im April.
Ja.
Muss ich sagen.
Ja, danke.
Sehr, sehr geil. Ja,
sollen wir zurück gerne Handball, oder?
Ich poste gleich mal ein Bild, damit die Fans wissen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Mhm. Wir waren beim Thema Bundesliga. Ich glaube, dass die Bundesliga so vom ganzen Produkt her, so Zuschauer, viele größere Clubs, ich glaube, das wird immer das Beste auf der Welt bleiben. Das wird immer das Stärkste auf der Welt bleiben. Aber wahrscheinlich ist es auch ein bisschen der Punkt, dass es in der Bundesliga einfach stressig ist für Spieler. Und dass viele sich das vielleicht einfach nicht mehr geben wollen. Die können dann den Spitzenhandball in Europa auch anderweitig spielen, woanders spielen. Du bist seit so vielen Jahren in der Bundesliga und weißt natürlich, wovon ich spreche. Es ist einfach immer, es sind immer 18 Teams, es sind unheimlich viele Spiele. Ist das ein Faktor? Oder ist es auch einfach ganz extrem, dieses Zuhause spielen zu wollen? Spitzenhandball in seinem Land zu spielen, in Dänemark, in Norwegen jetzt mit Kolstad?
Ja, ich denke schon, dass es ein Riesenfaktor ist, dass man auch eine Mannschaft aufbaut, dass viele Spiele fühlt, okay, wir können in Champions League mitspielen. Das ist weniger Belastung. Und vor allem jetzt, wie sich Handball jetzt entwickelt hat, mit dem vielen Meisterschaften jedes Jahr, Olympische Spielen, durchspielen etc., ist die Belastung hoch. Und in Bundesliga natürlich, wie du sagst, ist hart. Und auch, weil du so viele gute Mannschaften hast. Das ist ja, hat ja sich gezeigt, auch während des Jahres, dass Bundesliga, du kannst nicht irgendwo hin auswärts hinfahren, wie da in Spanien, wenn du Barcelona bist und mit 20 Toren gewinnen. Also irgendwie ist es, du musst um jedes Spiel kämpfen, du brauchst jeden Spieler und die guten Spieler musst du spielen, um den Niveau und um jeden Punkt zu spielen. Was man sich Gedanken machen kann, was ich eigentlich geil finde, ist ja eine Playoff zu haben. Man kann ja den Liga reduzieren mit, was sagen, 2, 3, 4 Mannschaften und dann eine Serie spielen, das ist ja auch kompakt und dann noch Playoffs haben. Aber wie es genau funktionieren soll, mit dem Spiel einzuplanen, aber dann kannst du schon ein paar Spiele werden, so ein bisschen mehr schonen.
Hast du natürlich dadurch, einerseits klar, wird der Meisterkampf vielleicht nochmal spannender. Es gibt ja auch Protagonisten in der Liga, die ja dann zu jedem kleinen Fizzle ihre Meinung haben und sie dann auch immer gleich groß kundtun müssen. Du weißt, wovon ich spreche. Die dann sagen, Playoffs gehen gar nicht, weil man dann nachher das, was man sich über vielleicht 34, dann vielleicht weniger 30 Spieltage, wenn du weniger Teams hast, aufgebaut hat, dass das dann halt irgendwie in Playoffs, dass man das dann verspielen kann. Andererseits, wenn ich mal überlege, wenn ich jetzt mal mit Basketball vergleiche, das ist jetzt so der naheliegendste Vergleich. Basketball, Bundesliga, BBL hat, also ich glaube, da gehen die ersten 8 Teams in die Playoffs. Wir sind jetzt gerade, was sind wir, 10. oder 11.? Ich habe gar nicht auf die Tabelle geguckt. 10. Das würde aber ja bedeuten, dass wir die Frage, die ich dir vor 4 Fragen gestellt habe, dass wir gar kein richtiges Ziel mehr haben. Das wäre dann anders, weil wir dann ja vielleicht noch in diese Playoffs kommen könnten. Ich glaube, dass du da wirklich auch die Regular Season, also auch diese normale Zeit, doch durchaus aufwerten würdest, weil viele Teams noch gewisse Ziele haben werden. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten.
Ja, ich finde nur, ich habe auch drüber gesprochen mit vielen Spielern und mal Menschen auch in Verbände und so, und die sagen halt, das Schwierige ist ja, wenn du zum Beispiel Bundesliga-Mannschaften reduzieren willst, und da musst du auch nach unten gehen, ne? Da muss zweite Bundesliga weniger Mannschaften haben, etc., etc. Da hast du Auswirkungen, aber hätte man auch so umstellen können. Ich finde es geil, weil diese Playoff-Spiele ist ja alles oder nicht. Das finde ich, also auch für das Publikum ist aber geil. Und du entwickelst durch diese Serie mit 5 Spielen, entwickelt sich auch so eine Rivalität. Das finde ich noch krasser und noch mehr Emotionen drin ist. Das ist einfach, das zu spüren. Ich finde, ich gucke viel Eishockey, wenn die auch in den Playoffs sind, also Basketball, wie du auch sagst, also das ist eine Feuer drin, ne?
Ja, voll. Und ich sage, es würde auch diese normale Zeit auch irgendwie aufwerten, ist meine Meinung. Also, so ganz komplett davon weg wäre ich auch nicht. Ja, lustigerweise führen wir ja jede Woche in diesem Podcast diese Diskussion auch. Also jetzt, wobei oftmals ist es dann diese Shotclock-Diskussion. Die ja. haben wir jetzt wirklich in fast jedem Podcast zuletzt gehabt. Aber ich finde, es muss was passieren. Und wenn dann die Liga in Deutschland, die HBL, die ja Vorreiter in so vielen Dingen ist, auch bei sowas sich mal diese Vorreiterrolle nehmen würde, ich glaube nicht, dass sie das bereuen würden. Aber es werden noch mal mehr Spiele. Also das ist natürlich ein Gegenargument, ein klares Gegenargument.
Ja, genau. Da musst du halt eine Liga auch ein bisschen weniger Mannschaften, ein paar wenige Mannschaften. Vielleicht schon 4 Mannschaften weniger, aber das ist ja auch das ganze Produkt zu verkaufen. Konservativ zu sein, sagen, ja, aber es war ja halt immer so, dass wir keine Playoffs hatten, bla bla. Da glaube ich, würden wir auch ein bisschen uns in der, wie auf meiner Schwede sagt, in der Fuß schießen.
Also das ist ja eine der Dinge, die der Deutsche ja gerne sagt. Ne? Das haben wir immer schon so gemacht. Das machen wir auch weiterhin so. So wirklich viel Innovation ist da leider nicht zu erwarten, könnte ich mir vorstellen. Glaubst du aber, dass es in Zukunft dann schwerer wird? Erste Frage, bevor ich die stelle. Glaubst du, dass diese Projekte nachhaltig sind?
Das ist sehr schwierig einschätzen, aber wir haben ja auch mit AG Kopenhagen auch gesehen, das ist ja, wenn du von ein großer Sponsor abhängig bist, ist ja sehr sensibel. Wenn der weg ist oder die, dann ist er einfach vorbei. Aber was ich mit Costa gehört habe, das ist ja diese große Kette dahinter, so wie das ist groß wie Edeka oder Rewe hier. Wenn die da viel Geld investiert hat, über lange Zeit einen Vertrag gemacht hat, dann kann es ja auch nachhaltig sein. Obwohl ich das nicht so richtig so vorstellen kann, dass die in der Art und Weise, wie AG Kopenhagen das auch mit den Spielen hinkriegen. Aber muss mal gucken. Aalborg, denke ich, auch nachhaltig, weil sie so viele verschiedene Sponsoren haben. Und Handball in Dänemark ist ja auch verrückt. Also ich glaube, der Mikkel Hansen oder Niklas Andin kann ja nicht in Kopenhagen mal auf der Straße laufen, denke ich. Wir müssen, und der ist so gehypt und so viele Sponsoren will ja auch da sein. Ich habe ja von einigen gehört, dass Aalborg so viele Sponsoren jetzt gekriegt hat oder dass die müssen ein paar Sponsoren absagen. Es gab einfach nicht mehr Platz, haben sie Sponsorenplätze etc.
Das ist krass. Ja, aber Dänemark war ja immer schon ein schlafender Riese, muss man, was das angeht, absolut sagen. Es war halt so, dass Dänemark so handballverrückt war, dass dort ja seit, weiß ich wie vielen Jahren, die deutsche Bundesliga im Free-TV, glaube ich, sogar gelaufen ist. Mhm. Und klar, die machen da jetzt irgendwie ihr eigenes Ding. Das ist auch die einzige Liga, neben Frankreich natürlich auch. Frankreich ist schon die zweitstärkste Liga, was auch so die Vermarktung und so angeht, in meinen Augen. Aber Dänemark hätte schon das Potenzial, auch so 3-4 Clubs zu haben, hinter Aalborg dann in dem Moment, die dann auch als Liga sich nochmal gut positionieren könnten. Wird es dann in Zukunft schwerer, auch junge Leute aus Skandinavien dann überhaupt in die HBL zu holen?
Ist eine gute Frage. Ich denke, Bundesliga hat trotzdem den Status immer noch, das beste Liga der Welt. Und hier ist einfach geiles Spiel. Ich finde, wenn ich vergleiche, bald mit einem Land wie Schweden, also einfach die Zuschauer und der Hype und der Aufmerksamkeit, was Handball hier hat, kann man nicht vergleichen. Und ich denke, ja, Dänemark wird vielleicht noch attraktiver, ja, Frankreich auch. Aber die Verknüpfung Deutschland, Schweden, Dänemark, Norwegen, denke ich, werden noch bleiben. Aber das kann ja auch sein, dass wenn die Clubs ein bisschen stärker, dass die Spieler ein bisschen länger bleiben. Und dann halt, das ist die Frage, kommen die hierher, um sich weiterentwickeln oder kaufst du hier einfach die komplette Spieler? Das ist eben auch eine Frage.
Also europäisch wird es natürlich super, super spannend einfach, weil immer mehr Player auf einmal mit dabei sind. Und das merken ja dann auch die Traditionsstandorte, also Kiel, Flensburg. Das sind zwei Clubs, wo die nächsten 2-3 Jahre auch sehr spannend werden. Also gerade wir hier können da ja gerade ein Lied von singen, Thema Umbruch, und da wird der nächste Umbruch anstehen. Ich bin sehr gespannt, wie das, was, also wie, ich habe das hier auch nochmal auf meinem Zettel stehen. Dänemark hat ja nur wirklich auch schon länger das Potenzial, eine Top-Liga aufzubauen. Weil du ja sagst, in Dänemark ist Handball auch ist komplett Handball verrückt. Mhm. Aber warum erst jetzt? Hast du eine Idee, warum das jetzt erst?
Nee, also so ganz genau, ich muss sagen, das war überraschend damals, dass Mikkel Hansen zurückkehren würde nach Aalborg, und dann kommt das hier mit Niklas Landin, war ja ein Schock, würde ich sagen, also es war wirklich überraschend ich denke, ja, was weiß ich, durch den Erfolg von Nationalmannschaften, das wird auch natürlich davon profitieren. Unser Freund Nikola Jakobsen, was er auch da gemacht hat letztes Jahr, hat ja auch natürlich, da ist geholfen, glaube ich, das Interesse noch mehr aufzubauen. Und ich glaube, Handball in Schweden ist ja auch auf eine neue Höhe jetzt durch den Gold, EM-Gold jetzt, was wir gewonnen haben etc. Und ich denke, das Interesse ist halt einfach größer bei Handball.
Ja, medial auch. Also, wobei ich mir bei Nikola Jakobsen tatsächlich immer so ein bisschen vorstelle, wie er in unserem Whirlpool sitzt und die Weltherrschaft plant mit der dänischen Nationalmannschaft.
Ja, schön. Gute Kopfkino.
Oder?
Ja.
Ja, Nico ist halt einfach ein geiler Typ, ne? Das ist irgendwie. Aber er lässt uns ja auch nicht so richtig los. Er war ja auch da vor 3 Wochen, vor 4 Wochen oder was, bei uns in der Arena. Man merkt ja auch, der hängt ja auch noch echt noch an uns. Mhm. Also, das war schon. Das war ja eigentlich der eine Move für die dänische Nationalmannschaft. Davor waren die so ein bisschen wie die Holländer im Fußball. Weltmeisterschaft war nicht drin.
Ja, aber ja. Die Däne sind halt immer gut.
Ja, absolut. Aber gibt es was, was man in Deutschland machen kann, um dem entgegenzuwirken?
Schwierig für mich einschätzen. Aber ich denke, man muss ja weiter noch sich gut präsentieren. Ich glaube, dass durch Corona hatte man keine so Zuschauer mehr auf die Spiele und das war halt sehr langweilig. Jetzt kommt ja wieder Normalität zurück. Ich denke, das wird ja noch Deutsches zeigen, einfach so, wie es geil ist mit Fans, mit Publikum, wie die Interesse ist, wenn du jede Halle da wieder auswärts spielen, wie handballbegeistert die Deutschen sind. Und ich glaube, das hilft schon. Man will ja mit Publikum spielen, man will auch diese Liebe für Handball auch erleben. Ich denke nur, dass wegen der hohen Belastung ist es vielleicht dann schwieriger, dann Spiele für eine so lange Zeit zu behalten, ne? Diese richtig guten Spiele, weil die denken vielleicht irgendwann kriegt man kleine Verletzungen hinterher und dann will man lieber in Frankreich oder in Dänemark oder woanders spielen, wo Belastung ein bisschen weniger ist, um den Karriere zu verlängern, aber ja.
Ja, vielleicht wird die HBL so ein bisschen zum Schaufenster, so, ne? Dass man hier sich so ein bisschen beweist, ja. Dass man sich da durchsetzen kann in so einem harten Umfeld wie Deutschland. Und dann, eins ist ja auch klar, Geld ist ja immer ein Thema. So. Und ich kann ja auch absolut nachvollziehen, Handball ist halt nicht Fußball, wo du mit einem Vertrag, egal wo, eigentlich dein Leben ausgesorgt hast. Dass dann natürlich ein Handballer auch ein bisschen guckt, wo kann ich dann auch so viel verdienen, dass ich zumindest mal ein paar Jahre da mal abgesichert bin, kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Aber so ein bisschen will man ja dann schon auch, was du sagst, die Atmosphäre in den Hallen in Deutschland ist ja schon relativ einzigartig. Und ich bin super gespannt. Ich finde es eine sehr spannende Phase, in der sich die HBL da momentan befindet. Weil auch die Teams, die jetzt da so ein bisschen nachkommen, Magdeburg, Berlin, das sind ja jetzt dann gerade die da oben mit vorgestoßen sind. Melsungen kann man da auch noch mit dazu nehmen, weil sie auch einfach viele europäische Spieler geholt haben. Das sind ja auch oft Skandinavier. Also in Berlin, Jakob Holm, Andersen, das sind ja auch Spieler, die für diese Clubs ja auch interessant werden in den nächsten Jahren. Und da kann sich ja keiner sicher fühlen, ob die dann auch abwandern. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich das so entwickelt. Soweit mal Löwen und HBL aktuell, sage ich jetzt mal. Normalerweise nur Löwen aktuell. Mhm. Das war jetzt mal beides. Wir machen eine kurze Pause und sind dann mit der zweiten Kategorie da.
Löwen privat.
Löwen privat. An dieser Stelle, ja, da weißt du doch, da knallhart nachgefragt. Mhm. Arbeitest du jetzt bei Dunkin' Donuts?
Ja, aber nur bei Dunkin' Donut Drive-In.
Aber warum? Aber warum? Nee, aber warum ausgerechnet? Also bist du so ein Donut-Typ?
Nee, ist eigentlich ein Zufall. Ich bin mit Lukas Nilsson und Benjamin Herlander aus Schweden zurückgeflogen. Dann sind wir in Brüssel gelandet, hatten wir ein bisschen übrige Zeit, sind wir essen gegangen. Dann habe ich ja gesehen, okay, ich will was Süßes und vor allem habe ich einen Kaffee gebraucht. Dann sind wir hingegangen, habe ich gesehen, die haben auch eine Merchandise-Selection. Also Tassen und dann Kerpe. Ich sage, komm Jungs, das kostet nur 10 Euro Stück. Ich kaufe euch auch zwei. Und wir alle drei haben Dunkin' Donuts.
Ihr alle drei habt die?
Ja. Aber der Andi Schmidt ist auch ein bisschen enttäuscht geworden, dass wir keine für ihn gekauft haben.
Ja, das wäre ich aber an seiner Stelle tatsächlich auch das gewesen.
Sieht geil aus, ne?
Ja, ihr müsst doch mit sowas sofort zu Sebastian Grüne, zu unserem Vertriebschef gehen. Mhm. Der ruft doch sofort an bei Dunkin' Donuts und dann, geil wäre das, wenn das unser Sponsor wäre.
Ja, aber ich muss sagen, ich bin mehr von der Cappies begeistert als die Donuts, glaube ich, eigentlich.
Nee, das
okay,
kann ich...
Okay, ich zieh das zurück. Die Donuts sind aber geil.
Das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht durchgehen lassen, ne? Also was Donuts angeht, bin ich ja so ein bisschen wie Homer Simpson.
Ja, richtig?
Ja, ich liebe Donuts. Oi. Also früher bin ich immer, wenn ich irgendwo in die Städte gekommen bin, so zu Besuch, immer Dunkin' Donuts. aufgesucht und habe dann da, und dann habe natürlich, klar, irgendwann festgestellt, es gibt überall dieselben, aber jeder Dunkin' Donut hat ja auch so lokal nochmal so ein paar Sachen. Mhm. Ich finde es total geil. Ich weiß, sieht man mir ja auch an, dass ich gerne sowas esse.
Aber warum hast du keinen Dunkin' Donuts Cappy, wenn du es einfach ein
bisschen... Weil du mir keine mitgebracht hast.
Aha, okay.
Aber man merkt schon, ihr habt schon echt Spaß, wenn ihr da so unterwegs seid, oder?
Ja, ab und zu. Das ist ja, das ist auch so spontan, aber ich fand es auch, Cappy finde ich auch sehr gut aus, also nicht nur als Spaß. Also
voll!
Ich mag das, auch kleine Farben, braun.
Total. Ja, vor allen Dingen, weil du gesagt hast, Benjamin Helander, der sieht ja mit seiner Mütze aus wie ein Schauspieler von Peaky Blinders, von der Netflix-Serie.
Ja, gut, gute Kiefer.
Ja, also ich also auch so vom Gesicht her und dann natürlich diese, wie nennt man das in Deutschland, Schiebermütze? Ich glaube, das heißt so. Dieses so ein bisschen mit Ballon und dann so ein kleines Schirmchen vorne. Das ist ja diese typische Peaky Blinders Mütze.
Genau.
Bitte? Nee, ah, ist das eine Schiebermütze was? Nee, das ist noch mal eine andere Form. Das ist ja so dieses wir unterhalten uns hier gerade kurz noch mit unserem Pressesprecher, der sich da offensichtlich auch auskennt. Der hat jetzt das mit Steffen Baumgart verglichen. Das ist so ein
ähnlich.
Ja, genau, aber da ist noch so ein Ballon um, aber Peaky Blinders kennen ja die meisten auch. Wer es nicht kennt, können wir auch mal kurz einen Tipp geben, muss man gesehen haben. Das ist für ihn, wie ich finde eine überragende Serie. Aber ich finde das schön, dass ihr da so, macht ihr dann so Städtetrips, wenn ihr dann die Zeit habt und einfach mal was angucken, kann man ja auch endlich wieder.
Ja, genau. Nee, das war eigentlich spontan dann nach Schweden geflogen und dann, wenn wir Zeit haben, kann man sowas machen, aber irgendwie ist es ja auch, wie du gesagt hast, letzte Jahre könnte man nicht so viel zu tun, aber jetzt, wenn es eine Möglichkeit gibt, kann man ja so genießen, obwohl ich denke auch, dass es, ja, ist auch schön. Ich muss sagen, ich bin auch von der Region her ein bisschen begeistert. Wir müssen nicht jetzt unbedingt irgendwo wegfliegen. Ich würde auch gerne mal, jetzt ist auch schönes Wetter wieder. Das ist ja ein bisschen Hoffnung auf Sommer, Frühling. Ja.
Ja, eine schöne Radtour mal, weil wir haben ja hier in der Umgebung auch Dunkin' Donuts.
Genau.
Dafür musst du dich extra in Brüssel halten.
Aber habt ihr so viele Merchandise, das muss ich aussuchen.
Das stimmt, ja. Aber ist ja auch wieder gut. Ich weiß jetzt schon wieder, Dennis, unser Fanshop-Mann, der wird wahrscheinlich sich das schon wieder abgucken und dann gibt es wahrscheinlich demnächst auch so eine Löwenmütze. Das wäre auch mal nicht schlecht. Lass uns über dein Comeback sprechen.
Mhm.
Wir haben ja oft gesprochen. So, und ich habe mich so sehr darauf gefreut, weil ich gedacht habe, das wird so krass emotional, wenn du wieder da bist. Mhm. Und dann muss ich dir ehrlich sagen, war ich fast überrumpelt, weil ich nicht damit gerechnet hatte, in diesem Moment, bei diesem Spiel gegen die MT Melsungen, dass du auf einmal wieder da warst. Also, dass du dann, ich hatte so früh nicht damit gerechnet. War dieses Spiel der Plan oder war es schon so, dass ihr gesagt habt, nee, wir können es früher machen?
Ja, ist immer eine Sache, der so, was ist realistisch und wie ist es dein Gefühl im Knie, wie ist die Lage so kraftmäßig, wie viel hast du Handball trainiert davor, das ist immer so hin und her, ne? Also ich war so lange weg, also wenn du kurz Zeit verletzt bist, einfach sagen, okay, dann bist du wieder fit, aber bei mir war es ja nach der zweiten OP Knie, wir müssen mal gucken, wie es dann läuft. Und jetzt war es ein bisschen, ich war ein bisschen in Schock, dass ich für dieses Spiel nominiert geworden bin.
Weil, du warst auch überrascht?
Ja, ich war auch überrascht, irgendwie Art und Weise. Aber ich glaube, das war einfach so für mich überrascht, dass ich überhaupt, ach, ich komme zu spielen wieder. Ich bin im Kader als Spieler, nicht irgendwelche Torwartcoach oder Co-Trainer, andere Rolle. Einfach da zu sein, war einfach ein Schock. Ich war auch sehr emotional. Es war ja fast, ich kann mich an viele Sachen erinnern, aber manche Sachen ist einfach so, glaube ich, so überfordert, wieder auf dem Platz zu stehen und so übermotiviert, wie ich war da. Gekommen bin auf die 7 Meter, das wäre so ein Traum-Comeback. Ich habe mich auch vorgenommen, dass ich Kopf denkt dran, jetzt ich komme rein, ich halte den Ball. Das wäre einfach so ein kleiner Traum. Leider habe ich den Ball ins Tor, er hat eine Lehrgabe bei mir gemacht, ist ganz anders geworden. Ich habe auf mich vorgenommen, ja, jetzt kommt ein Lehrgabe. Und dann am Ende, dann werde ich einfach so übermotiviert, dass ich mich trotzdem bewegt habe.
Ja.
Aber nee, es war sehr emotional und vor allem, weil es mit Alexander Petter schon auch davor, war auch noch eine emotionale Sache. Und das auf alles einmal, das war...
Auch dein Ex-Club, das war ja, hätte man ja fast nicht besser malen können, theoretisch. Ja, genau. Aber war es dir vielleicht sogar lieber so, weil... Ach ja, ist, die Frage wäre ja gewesen, normalerweise nach so einer langen Zeit und dann sagen die Löwen, ey, übrigens, am Wochenende spielt Michael Appelgren wieder. Dann wäre das so ein Fokus gewesen. So viele hätten drüber gesprochen, alle hätten irgendwie von vornherein. War es dir so vielleicht auch lieber, weil du dich ein bisschen mehr auch darauf konzentrieren konntest, dass es dann einfach so weit gekommen war in dem Moment?
Ja, vielleicht war es ein bisschen einfacher Weg zu gehen, dass man, okay, oh, er ist plötzlich dabei wieder, obwohl ich mich, das ist immer so eine Sache, ich bin ja immer noch nicht 100%, würde ich sagen. Also das ist immer noch eine Reise, wo ich hingehen muss, Schritt für Schritt zu nehmen. Und es gibt ja durch auch den letzten Wochen so Fortschritte. Ich kann wieder viel Handball trainieren, aber dann muss man wieder einen Schritt zurück. Die Knie ist geschwollen, okay, der hat reagiert. Und dann, dass immer diese Reise hin und her, das ist die Erwartungen von mir selbst, ist sehr hoch auf mich. Ich denke, dass ich, egal welches Zustand, soll ich trotzdem jetzt Bälle halten können, aber muss irgendwie durch akzeptieren, okay, ich habe eine Comeback gemacht, ich bin auf dem guten Weg, aber ich bin nicht 100% zurückgekommen an meine alte.
Oder das ist aber ja auch.
Ja, natürlich ist es normal, aber für mich ist das Weg zu akzeptieren, weil ich will. Was ich will. Ich will wieder viel spielen, ich will wieder viele Bälle halten, aber ich muss akzeptieren, ich war 2 Jahre und raus und ich muss auch Geduld haben, um alles gut wieder hinzukriegen.
Also diese Geduld haben ja auch wir haben müssen, weil du hast uns unfassbar gefehlt. Das weißt du ja auch. Also in der Sekunde, wo du ich weiß es noch, also wir hatten das ja dann auch besprochen bei uns, es kam dann auf einmal, ja übrigens heute Apfel wieder dabei und ich war wirklich so wie krass, heute schon im Kader und so, dann hat man ja einfach gemerkt, so, du kommst ja raus aus den Katakomben in der SAP-Arena, läufst auf die Fankurve zu und die raffen in dem Moment, oh, der hat Spielkleidung an. Mhm. Und dann war ja sofort der große Applaus in der Arena. Ich weiß auch gar nicht, hört ihr, wenn wir die Mannschaftsaufstellung machen, wenn die Fans eure Nachnamen rufen, seid ihr da schon irgendwo, wo ihr das wahrnehmt?
Ja.
Als dann dein Name auf dem Videowürfel war, ist ja erstmal ein riesen Jubelschrei durch die Arena gegangen. Das war für dich wahrscheinlich auch Gänsehaut ohne Ende, oder?
Ja, genau. Und deswegen war es ja diese Comeback, was ich auch so genannt habe. Der Andi hat mich auch vorgeschoben, dass ich soll als Erster reinlaufen auch, statt ihm dabei einlaufen. Und das ist ja, es war, wie gesagt, sehr emotional und ich habe so lange dafür auch gekämpft, um wieder sowas hinzukriegen. Da gab es auch die Phasen, wo ich überhaupt nicht gedacht, dass ich so wieder in der SAP-Arena-Spiele einlaufen würde. Und dadurch, ja, es war einfach, ja, schwierig zu beschreiben, auch alle dieses Gefühl, was in sich auch da rumwirbelt oder wie man es so nennen soll. Das war viel, viel, viel Freude, aber auch irgendwie ist es auch ein bisschen nicht demütig, aber du bist diese, wie viel du auch in so viel Zeit auch verknüpft hast mit, du hast so lange gewartet auf das und jetzt kommt es und dann ist es so Erleichterung und du bist fast weinen nur dafür, weil es so eine Erleichterung ist, okay, ich habe es wieder geschafft, ich kann diese jetzt immer schon rauslassen, weil ich habe es wieder geschafft, ich muss nicht mehr meine Gedanken machen, ich werde niemals so gekommen, also jetzt kommt es langsam, aber geduldig.
Ja. Vor allem beim Melsungen-Spiel war es dann nur ein 7 Meter, aber du hast dann in Balingen gespielt. Ich kriege jetzt nicht mehr auf die Kette, wie viele Tage das danach war. Und da hast du aber schon direkt wieder richtig performt. Also so richtig performt, wie ich fand.
Ja, das war einfach schön, die erste Parade zu machen, muss ich sagen. So, da hatte ich, glaube ich, letzte 10 Minuten gespielt. Und da war auch so. Ich fühle, okay, ich kann auch wieder Bälle halten, ich bin nicht nur wieder dabei, ich kann auch was tun im Tor. Das muss man auch sehen, wieder eine Selbstüberzeugung, na okay, jetzt läuft es wieder und dann, das war auch ein Riesenschritt für mich, ja, die einfach paraden und auch den Gefühl haben, ja, ich kann die Mannschaft auch unterstützen.
Das Spiel gegen die MT Melsung war ja insgesamt ein sehr emotionales. Nicht nur, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden konnten, gefühlt als eines der ersten engen Spiele seit Monaten wieder, sondern es war da dein Comeback und die Ehrung eines alten Weggefährten. Wir haben dann das Banner unter das Hallendach gezogen für Alexander Pettersson. Du hast ja gerade schon angedeutet, dass auch das für dich was Besonderes war an dem Tag.
Ja, der Alex, wir haben ja so viel zusammen erlebt und das ist ein guter Freund von mir, wie gesagt, auch privat verstehen wir auch sehr gut und das ist ja natürlich auch ein bisschen Nostalgie, mit Alex da in der Halle zu haben und auch den Banner hoch, das ist ja eine der erfolgreichste Seiten jeweils für die Rhein-Neckar Löwen, was wir alles da auch zusammen erlebt haben, zusammen gekämpft haben. Auch mal Niederlagen, Siege, alles so durch. Und ich weiß auch, wie Alex, der ist so ein ehrgeiziger Sportler und alles so reingehaut und immer für jedes Training so gearbeitet, so gekämpft und dass er auch da belohnt werden. Und dann sein Banner da ist so, er hat ja sehr verdient und ich hat mich auch riesig für ihn gefreut.
Ja, man muss ja immer ganz kurz auch über dieses Thema mal sprechen, dass es da ja von dem einen oder anderen Medium den Versuch gegeben hat, so ein bisschen die Fans und so den Verein so ein bisschen gegeneinander auszuspielen, weil ja dieses Gerücht aufkam, dass die Löwen das irgendwie angeblich nicht gewollt hätten, was man ja so einfach nicht bestätigen kann. Also was ja so nicht der Fall war. Wir haben ja einfach nur, also Grede wusste ja auch nicht, dass er einen Banner kriegt. Wir haben das ja den Spielern vorher nie gesagt. Das fand ich ein bisschen schade, weil das so ein bisschen einen Schatten darauf geworfen hat, weil niemand bei den Rhein-Neckar-Löwen, wirklich niemand der Meinung ist, dass Lexi sich diesen Banner nicht voll und ganz verdient hat. Das fand ich persönlich ein bisschen schade. Lexi hat alle Titel mit uns gewonnen, also inklusive EHF Cup. Und da muss ich wirklich sagen, da ist ja, gab es auch ein Medium, das in meinen Augen auch wirklich 3 Schritte über eine rote Linie gegangen ist, weil das, ja, wie gesagt, einfach schade war. Ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass Lexi ja auch erst gar nicht wahrgenommen hat, dass das Banner da hängt. Wir hatten nicht die Zeit, es hochzuziehen. Wir haben es bei Chede ja, da war es ja noch Geisterspiel, da konnten wir uns das leisten, zeitlich vom Ablauf einfach das Ding da diese paar Sekunden da hochfahren zu lassen. Das ging bei Lexi nicht, weil ne, da war wieder Zuschauer da, war wieder alles durchgetaktet. Und er musste ja erst von Melsunger Spielern darauf aufmerksam gemacht werden, dass es dann unterm Hallendach hing. Du hast es aber sofort gesehen gehabt, dass es da oben war wieder.
Ja, es ist halt, wie du gesagt hast, der Ablauf war ein bisschen auch, man wusste auch nicht so ganz viel davor, dass es passieren würde. Alles ein bisschen schwer.
Ja, aber bei niemandem.
Das ja, nee, ja, genau,
war
genau,
nie
genau.
So der Fall.
Genau. Und das ist ja auch schade. Was ich auch schade fand, ich fand es so schön bei Rede. Halt diesen Banner wie es hochgezogen, da ein bisschen so die Ruhe, der konnte auch was an die Fans was sagen. Das immer so, aber jetzt ist ja.
Du hast nee, bei Rede waren keine Fans in der Halle.
Nee, okay, ja, okay. Genau, aber ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es war einfach so an sich ein schönerer Moment, weil ja, man sich die Zeit genommen hat.
Genau, das meine ich. Und das ist ja für Lexi da, glaube ich, auch ein bisschen so, dass alles kurz hin und her, das ist auch sehr emotional. Und das ist ja viel auf einmal. Ja. Also Überraschung auch, würde ich denken, wenn du da als Spieler stehst. Und ich denke, ja, er hat sich riesig gefreut. Und ich denke, dass man so mitnehmen müssen, der hat ein Trikot da oben, der Banner da oben. Und dann kann er mal vielleicht nächstes Jahr so wenn er aufgehört hat, auch zum Spiel kommen als Zuschauer und dann kann er auch nochmal das genießen.
Ja, eins ist ja auch klar. Diese Corona-Situation hat uns allen emotional und auch was so Entscheidungen und so anging, unheimlich viel abverlangt. Da sind Situationen entstanden, die, glaube ich, unter normalen Umständen so nicht entstanden worden sind. Auch wenn wir auch beim Thema Palika oder sonst irgendwie was. Es ist, wie es ist. Wir können das nicht ändern. Es ist natürlich unheimlich schade. Ich glaube, man kann da einfach echt nur versuchen, das Beste irgendwie draus zu machen. Und man muss dann vielleicht auch ein bisschen auch empathisch sein und überlegen, warum ist das so, wie es gewesen ist. Und für die Fans draußen kann ich immer nur sagen, es ist oftmals nicht so, wie es scheint. Und auch nicht so, wie man hört und wie es Meinungen gibt in Zeitungen und sonst irgendwie sowas. Deshalb, ich fand es sehr emotional. Chede fand ich super schade damals, dass keine Fans in der Halle waren. Wobei ich aber auch glaube, ich glaube, wenn Chede ein Mikrofon in die Hand bekommen hätte vor einer vollen SAP-Arena, also ich hätte nicht darauf gewettet, dass der auch nur einen Ton rausbekommen hätte.
Hat ein bisschen gedauert vielleicht.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Es ist einfach eine harte Zeit für Löwenfans, ne? Dieses Team, diese Mannschaft, ja. Die wir über Jahre, die Top auf Bundesliga, Top auf auch menschlicher, nicht nur spielerisch, auch menschlich. Und das ist halt jetzt verabschieden wir Andi am Ende des Jahres. Das ist natürlich gerade emotional keine einfache Zeit für Löwenfans.
Nee, ich finde, das ist eine Mischung. Wir müssen weitergehen, müssen weitergucken und obwohl wir müssen auch von unsere Vergangenheit auch ein bisschen lernen. Ich denke, es auch die Fans kriegen ja auch alles mit, dass wir nicht zufrieden sind, wie wir jetzt stehen. Und ich denke, dass wir müssen jetzt nach vorne gucken und was Neues aufbauen. Wir haben auch mit den Spielern, was wir drüber gesprochen haben, auch den Mentalität durch viele Jahre gearbeitet. Es hat ja vor viele Jahren, ich war auch nicht hier, wenn die Arbeit für den Erfolg angefangen hat. Ich kam ja zum Schluss. Ne? Ich war vielleicht der letzte Teil da an der Mannschaft. Und ich denke, das muss man ja auch wieder hinkriegen. Ne? Diese Siegermentalität, dieser Ehrgeiz muss wieder zurück. Wir müssen sehr viel hart dran arbeiten und davon lernen, was die Fehler oder die Entscheidungen jetzt die letzten Jahre passiert ist. Dann sagt man, okay, wir nehmen das an und dann müssen wir nach vorne schauen. Aber das ist eine Mischung von der Vergangenheit, von Vergangenheit zu lernen und wieder nach vorne schauen.
Kommen wir noch mal ganz kurz zu Lexi. Was sind deine schönsten Erinnerungen mit Lexi bei den Löwen?
Es gibt sehr, sehr viele. Meine so stärkste, eine von den stärksten ist, wenn wir erste Meisterschaft in Lübeck gewonnen haben. Ich bin in der Kabine. Ich war ja... wie gesagt, das war mein erstes Jahr bei den Löwen. Für mich war es auch nicht einfach, weil ich komme in diese Mannschaft rein, alle war unglaublich ehrgeizig. Unglaublich. Ich kam ja auch von Melsungen. Wir waren ja keine Top-Mannschaft. Wir haben viele gutes Spiel gemacht und wir haben gut gespielt. Aber dann kommst du in eine Mannschaft rein, die jedes Spiel nicht nur gewinnen wollen müssen, auch so viel Tore wie möglich. Du hast immer den Ehrgeiz, denn immer die Mentalität, es geht um alles jetzt, jedes Spiel diese Saison durchzuziehen, weil die Löwen hat ja auch mal mit Torverhältnis verloren. Ich habe es auch kapiert, aber ich habe nicht so erwartet, so krass und den Druck und den Stress, dass man sich da macht, um gute Leistungen die ganze Zeit zu bringen. Aber ich bin da reingekommen, ich muss mich auch zeigen für den Mannschaft. Ich muss mich auch bestärken, dass ich da diese Rolle auch verdient habe, bei den Löwen zu spielen. Aber finde ich, ist auch gut geklappt.
Vor allem mit fünf, ich glaube mit vier verschiedenen Kollegen.
Ja, genau.
Das war ein
Zirkus. Aber es ist so ab und zu Handball. Aber ich muss auch sagen, da diese in die Kabine dann nach dem Lübeck-Spiel, wenn sie zurück zur Frage kommen, da stehe ich mit, glaube ich, Gideon, der Kim und der Lexi. Und ich sehe, wie die sind so, ich habe viel Freude, ich bin auch erleichtert, aber was die auch emotional, das war Freude, das war auch diese, wie es auch wehgetan hat, vorher hat man auch gesehen, jetzt ist es wieder gut gemacht, diese Erleichterung, diese Freude, dass ich, habe ich ein Bild da vor mir, wenn Alex da steht, mit nicht so viele Klamotten an, mit der Schale und dass sie da steht und dass sie so riesig gefreut hat, ist eine von den Stärksten und ja, es gibt ja vielen, aber das ist, glaube ich, schon das, was in mich Kopf reinkommt, erste Meisterschaft da in der Kabine.
Das müssen wir uns ja auch alle immer wieder bewahren und uns auch immer wieder vor Augen führen, was haben wir in den letzten Jahren mit diesem Verein Geiles erlebt und dann werden wir es ja wohl schaffen, jetzt alle zusammen diese Jahre, die es jetzt geben wird, im Umbruch an die Neugewöhnung, da müssen wir jetzt genauso durch. Das ist so meine Meinung. Klar sind das auch immer Durchhalteparolen, aber die braucht es vielleicht gerade auch einfach. Wenn man hier reinkommt da unten und sieht die ganzen Bilder von damals, 3 Heimspiele haben wir dieses Jahr noch. Obwohl die Saison noch knapp 2 Monate dauert, fühlt sich schon komplett komisch an, so eine Saison ganz ohne Europapokal.
Ja, sehr langweilig irgendwie, ne?
Ja, wir haben uns immer beschwert, ne? Es war immer so stressig und so und jetzt fehlt es uns irgendwie ein bisschen, weil nächstes Jahr ist ja same, auch kein Europapokal. 2 absolute Highlights haben wir aber noch. Den Tag der Vielfalt beim Heimspiel gegen den BHC am 8. Mai. Du willst ein Sondertrikot geben. Mhm. Hast du schon gesehen?
Mhm.
Ja?
Ich sage nichts, wie es aussieht, aber geil.
Also ich habe gerade noch gefragt, es wird ja vorab veröffentlicht. Die Fans dürfen es kaufen. Es wird limitiert sein, richtig? Ja. Es wird limitiert sein, aber so, dass man da, glaube ich, gut rankommt. Es ist das geilste Löwentrikot seit ever.
Findest du?
Ja. Du nicht?
Ich fand, der andere Trikot war auch von Vielfalt war auch geil.
Aber da waren ja nur die Nummern Regenbogen.
Genau, finde ich auch geil. Irgendwie, weißt du, so, das ist das.
Das stimmt.
So sind Löwen, aber trotzdem Vielfalt gemischt.
Stimmt.
Ja, aber das ich, ja.
Was
ja.
Also jetzt ist mal was ganz Neues.
Ja,
das also wir können wirklich, wir übertreiben
so,
nicht.
So mindblowing.
Wirklich, ich habe das in der, also ich kann ja mal kurz, ich war letzte Woche in der Geschäftsstelle, weil ich ein bisschen Zeit totschlagen musste zwischen dem Heimspiel und einem anderen Termin und da lag das da einfach auf dem Schreibtisch im Marketingbüro. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn bitte? Und dann habe ich das hochgenommen, also ich habe mir das angeguckt und ich hab sofort gedacht so, boah, ey, also wenn ihr nicht aufpasst, habe ich es gleich in die Tasche gesteckt. Das Trikot ist wirklich ein richtiger Oberkracher.
Also
und voll dein Geschmack wahrscheinlich,
also
oder?
Also Kevin, ich sage, du kannst es unglaublich gut verkaufen.
Oder?
Also wie viel hast du von dem Merchandise-Abteilung?
Ich bin jetzt professionell beteiligt. also ich meine, wir hatten ja schon viele geile Trikots. Das ist ja schon so. Gerade so diese europäischen Dinger waren schon auch immer cool.
Genau.
Aber das Ding ist für mich tatsächlich eine neue Stufe von geil. Weil,
Es ist auf jeden Fall nicht konservativ, es ist sehr innovativ.
Finde ich auch. Und wie gesagt, liebe Fans da draußen, ihr könnt es kaufen. Und zwar letztes Mal, diesen Druck gab es dann auch, Tag der Vielfalt. Aber dieses Mal ist das ganze Trikot einfach nur sehr, sehr geil geworden. Gibt ja auch noch einige andere coole Aktionen rund um diesen 8. Mai. Ziemlich genau einen Monat später spielen wir gegen Kiel zu Hause. Wie viele Taschentücher wirst du an diesem Abend verbrauchen?
Ich weiß nicht. Aber ja, das ist ja irgendwie. Ich habe es auch viel im Kopf jetzt gekriegt durch die Saison, dass der Andi hat seinen Abschied da irgendwie am Ende der Saison. Ich habe es eigentlich, glaube ich, ein bisschen, heißt es auf Deutsch, verdrängt, oder?
Perfekt.
Und jetzt kommt es nach und nach. Und man spricht darüber. Und der Andi ist ja auch. Eine, wie ich mit den Löwen verknüpfen, es wird komisch an die Schmidt nicht bei den Löwen zu haben. Das ist ja irgendwie ein Teil von den Löwen für mich.
Also, das wäre die nächste Frage gewesen. Kannst du dir die Löwen schon ohne Andi vorstellen oder ist das noch was, woran man sich auf jeden Fall erst sehr, sehr, sehr gewöhnen werden muss?
Ja, es ist unrealistisch für mich. aber ich glaube, das ist ja. Also ja, jeder, man dran gewöhnt sich ja schnell dann, wenn die Vorbereitung fängt an, aber dann ist ja auch das ist ja auch nicht nur eine sehr, sehr talentierte und super Spieler und wie geleistet letztes Jahr auch als Mensch, würde es sehr fehlen, hat auch eine riesen Rolle in der Kabine, als einer, der uns so viel auch Verantwortung übernommen hat in viele Sachen, Art und Weisen, und ich denke, dass diese Lücke kann man nicht so fühlen, also da muss man auch, denn da hat man auch, muss man eine neue Dynamik in der Mannschaft finden, aber trotzdem ist es ja noch, für mich, noch weit weg. Ich genieße eine Zeit mit Andi, jetzt die letzten Monate, was wir jetzt zusammen haben, und ich bin auch mal sicher, dass er würde auch nicht so weit wegziehen. Er würde auch mal wieder hier sein.
Das stimmt. Kriegt man denn auch so ein bisschen mit, wie er sich fühlt?
Ja, wir sprechen drüber ab und zu.
Also für ihn ist es immer so, ich glaube, dass ich würde, also ich wäre so ein Typ, ich würde mir bei jedem kleinen Fitzelchen Gedanken machen, oh, das war jetzt das letzte Mal in Kiel. Mhm. Ah, das war jetzt, oh, das ist jetzt das letzte Mal mit dem Mannschaftsbus der Löwen Aufstiegsfahrt. Oh, das ist das letzte Mal, dass ich Uwe anmeckere, dass die Sauna zu heiß ist. Das ist du weißt, was ich meine. Ich glaube, das wäre nur, ich würde mich nur damit mit so Sachen irgendwie beschäftigen. Und ich glaube, das letzte Heimspiel, deswegen kann ich auch hier, ich habe jetzt gerade viel Werbung für das neue Trikot gemacht. Eigentlich müssten wir noch viel mehr Werbung machen für Tickets beim letzten Heimspiel gegen Kiel, weil diese Arena muss voll werden. Was ich nur weiß, ist, am ersten Vorverkaufstag wurden tatsächlich, was so einen einzelnen Tag Vorverkauf angeht, alle Rekorde gebrochen. Mhm. Noch nie wurden am ersten Tag Vorverkauf so viele Tickets für irgendein Spiel direkt verkauft. Aber trotzdem, es gibt noch welche. Und wir müssen diese Arena voll machen bis zum Anschlag. Und ich schwöre euch auch, wir haben uns natürlich ein bisschen was einfallen lassen für Andi. Das wird vielleicht der krasseste Abschied, den es hier gegeben hat. Also ihr werdet es nicht bereuen und ich kann mich nicht drauf freuen.
ja, ich hoffe auch, dass er genau so voll wird wie möglich, ohne irgendwelche Maßnahmen etc. Und dann, dass wir einfach die Arena wie damals mit voll besetzt und volle Begeisterung von das Spiel und auch von dem Abschied von Andy. Es wäre halt ein Traum, wenn wir so ein Spiel auch zu Hause gewinnen. Aber dann brauchen wir halt auch viele von unseren Fans, finde ich, dass wir auch das zusammen jetzt hinkriegt, dann ein super Abschied für Andy zu geben.
Weil auch spielerisch sind wir nochmal das Zünglein an der Waage. Zweimal. Auch nochmal auswärts am letzten Spieltag in Magdeburg.
Genau.
Und also wenn wir eins dieses Jahr gelernt haben, also wir können gegen Hamburg verlieren und wir können in Stuttgart verlieren und wir können auch andere Spiele verlieren, aber also das Spiel gegen Flensburg, Melsungen hat ja auf jeden Fall gezeigt, zweite Halbzeit gegen Berlin, wir können aber genauso auch jeden schlagen in der Liga. Und dann, ich weiß nicht, ob ich als THW Kiel, wenn ich noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitsprechen möchte, Bock hätte, dann beim letzten Heimspiel von Andi Schmid in der vollen SAP-Arena spielen zu müssen, das könnte tatsächlich nochmal relativ ungemütlich werden.
Genau.
Schauen wir mal. 2018 standest du nach dem letzten Heimspiel mit ihm und Nico insofern im Rampenlicht. Andi als MVP, du als bester Torwart, Nico als Trainer der Saison. Waren das insgesamt auch so deine besten sportlichen Momente auf deine Karriere gesehen mit Andi und Nico und den Löwen?
Ja, leider haben wir nicht die Meisterschaft da.
Das stimmt.
Gewonnen. Das war eigentlich ganz. Ich habe noch ein Bild davon gesehen, wo ich, Nico und Andi da draufstehen und wir alle haben diese launische Enttäuschung und das ist ja, zeigt ja auch uns ein bisschen aus. Wie war das, ist ja halt irgendwie. Der Erfolg des Mannschaft ist immer das Wichtigste. Natürlich finde ich auch im Nachhinein, finde ich eine super Ding, Andi als MVP, so viele Jahre hintereinander, Nikolai, der beste gekehrteste Besttrainer, ich als Torhüter war, es ist ein Riesenerfolg für mich, auch in Bundesliga, wie wir früher gesagt haben, ich finde Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt und dass du so eine Nominierung kriegst und einen Preis, aber irgendwie war es sehr, sehr enttäuschend, dass wir nicht da auch zu Deutschen Meister geworden sind.
Ja, ich glaube auch, dass dieses Voting hatte ja auch zu einem Zeitpunkt stattgefunden, wo völlig klar war, dass die Rhein-Neckar-Löwen Deutscher Meister werden. Weil im Nachhinein, gut bei Andi und bei dir, und auch, du weißt, ich habe den höchsten Respekt vor Nico, aber diesen Trainer-Award, den hätte dann im Nachhinein tatsächlich, glaube ich, jemand anders bekommen müssen. Also weil...
Ja, ist schwierig einschätzen. Das ist ja auch, was du bewertest und alles, aber und wer die Stimmen abgeben.
Genau, aber es ist ja klar, also es war ja damals ein Riesenthema, weil natürlich alle gesagt haben, Alter, Flensburg wird Meister und alle Awards gehen zu den Löwen, aber wer hätte das ahnen können, dass wir nochmal in dieses Loch fallen und dann wirklich dann nichts mehr auf die Kette bekommen auf einmal. Und es war natürlich, ich fand die Leistung damals von Mike Machulla deshalb so krass, weil die im Winter ja echt fast im Krisenmodus waren, die Flensburger. Und am Ende werden die Deutscher Meister. Und das war natürlich dieses Durchhaltevermögen da, war natürlich... aber es ist ja immer schön, wenn du bei solchen Mannschaften auch jemanden hast, den du es einfach gönnst. Das war in dem Fall dann Mario Steinhauser, der erfolgreichste, was die Meisterschaften angeht, der erfolgreichste Handballer der letzten Jahre. Ja, es ist immer wieder schön, auch in den alten Zeiten zu schwelgen, aber eins ist ganz, ganz wichtig, Apfel, wir müssen natürlich den Blick nach vorne richten. Was stimmt uns, was stimmt dich hoffnungsfroh und optimistisch, dass die Rhein-Neckar-Löwen wieder zu alter Stärke zurückfinden können in einem Zeitraum, der natürlich auch realistisch ist. Also es redet ja keiner darüber, dass wir nächstes Jahr Deutscher Meister werden sollen, sondern das muss jetzt Schritt für Schritt gehen.
Ja, genau. Ich denke, jetzt haben wir einen Umbruch, der viel zu lang war bisher und wir müssen jetzt eine kontinuierliche Stabilität finden. Jetzt haben wir einen neuen Trainer, der kommt, Sebastian Hinze, das ist ja auch lang geplant und ich glaube, das ist wichtig, dass wir jetzt Zeit nehmen und auch Zeit lassen dafür, eine neue Geschichte für die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist alte Stärken, ja vielleicht, aber neue Stärken. Vielleicht, wie wir damals gespielt haben und unser Erfolg dadurch mit der Art und Weise des Systems von Gunnar Gudmundsson und der Nikolai Jakobsen jetzt wird was Neues mit Sebastian Hinze. Ich glaube, da müssen wir Schritt für Schritt wieder was aufbauen. Und da gibt es ja auch mit den Spielern. Da müsste auch neue Spiele, neue Rollen finden, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und dann denke ich, es wichtig ist Geduld. Und das muss man auch jetzt alle geben, Spieler, Trainer, Verein, dass wir jetzt nach vorne gucken und von der alten Vergangenheit lernen. Und dann kann es auch richtig gut werden. Aber es wird auch dauern. Man muss auch Geduld haben.
Ja, Spieler, Trainer, Verein, stimmt. Aber auch die Fans. So
natürlich,
ist es.
Natürlich.
Das gehört mit dazu. Und ich habe es jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, wenn man sich mal so anguckt, wer da gerade oben steht und wie lange es gedauert hat, bis sich diese Teams Magdeburg, Berlin dazu entwickelt haben. Das geht einfach im Handball nicht von heute auf morgen. Handball ist so ein chemischer Sport, dass so eine Teamchemie zusammenarbeiten muss, dass es halt einfach diese Zeit brauchen wird. Aber trotzdem, ich bin da auch sehr optimistisch und hoffe, dass wir in den nächsten Jahren da wieder den einen oder anderen Erfolg feiern können. Zusammen freue ich mich sehr drauf. Apfel,
ich auch.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Wie gesagt, nur eine Stunde später, ein bisschen kürzer her machen müssen, aber hat geklappt am Ende. Trotzdem viel geschwätzt.
Ja, oder? Ja, das kann ja immer mal wieder passieren. Ja. Das nächste Mal, wenn du an einem Dunkin' Donuts vorbeikommst, dann bringst du mir auch eine Mütze mit.
Vielleicht kriege ich eine Strafe von Kohle auch, muss die Mannschaft zahlen, jetzt, wenn du nicht so für ein
Viertel. Ist das so? Müssen die Spieler auch für Verspätung im Podcast Strafe zahlen? Doppelt sogar.
Ah, doppelt, dann werde ich arm.
Ich werde gleich mal Kohli anrufen und das mal melden.
Das mache ich gerne für die Gemeinschaft. Also der Mannschaftskasse, dann hoffentlich machen wir was Schönes dann.
Ja, genau. Super. Er kommt zu spät. Wir mussten ja alle eine Stunde warten auf ihn. Das Geld geht in die Mannschaftskasse und die Mannschaft macht was Schönes damit. Ne?
Aber ich krieg auch Geld dafür.
Ja?
Sein, oder? Er wird auch bezahlt.
Der Podcast.
Ja, das ist euer Job.
Jetzt holt er hier die harten Themen. Du wirst doch fürs Ballhalten auch bezahlt.
Oh, ja.
Und so werde ich fürs Quatschen bezahlt.
Ja, muss ich ein paar mehr Bälle halten jetzt.
Ja, irgendwann habe ich mal was bei dir gut. Dann erinnere ich mich mal an die obligatorische.
Vielleicht schenke ich dir eine Dunkin' Donut Cap aus den Schuhen.
Sag ja, wenn du mal irgendwann eine Dunkin' Donut. Das wäre legendär, ein Dunkin' Donut Cappy. Vielen, vielen Dank, Apfel, dass du da warst. Ich wünsche dir jetzt erstmal, also letzte Frage vielleicht noch. Habt ihr jetzt über Ostern die Möglichkeit, ein paar Tage mal ein bisschen ruhig was privat auch zu machen? Oder habt ihr da, was hast du geplant?
Wir haben Trainingspläne gekriegt. Kann man irgendwo, egal wo du bist, dann durchziehen. Ich bleibe hier. Ich würde auf jeden Fall was tun, aber ganz genau so einen Plan habe ich nicht. Ich war letzte Wochenende zu Hause bei meiner Familie, viel Zeit zusammengebracht. Jetzt glaube ich, wie ich vorher gesagt habe, ich probiere was hier in der Region auch was Schönes zu finden.
So, ja, ist ja, das Wetter soll, glaube ich, hier sogar ganz gut werden.
Viel besser als in Schweden.
Ja, dann wünsche ich euch jetzt schöne Ostertage da draußen. Ich hoffe, ihr könnt euch auch ein bisschen mit der Familie entspannen. Wir sehen uns dann nächste Woche zum Heimspiel gegen Stuttgart alle wieder und hauen dann wieder alles rein, was wir haben. Das erste von drei letzten Heimspielen, die wir dann in dieser Saison noch haben. Und dann sind wir, glaube ich, irgendwann aber auch alle froh, wenn diese Saison mal fertig ist. Und dann schauen wir mal. Wie immer der Hinweis darauf, abonniert gerne unsere Kanäle überall. Abonniert die Podcasts, dann bekommt ihr die neue Folge auch immer gleich mit angezeigt. Und das war's von Folge 55.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.